This podcast is sponsored by Skylight Calendar. Let's be real. Running a household can be exhausting and chaotic. And finding the perfect Mother's Day gift, it's not exactly a no-brainer. Until now. The Skylight Calendar is the best way to organize the family and give everyone, especially mom, some peace of mind to enjoy the things that matter most. The Skylight Calendar is a smart, touchscreen calendar that keeps track of and manages the chores, dinner planning, groceries, and to-dos for the whole family. The Skylight Calendar automatically syncs each family member's digital calendars and displays them all together on one color-coded touchscreen. It even doubles as a digital picture frame so you can finally share all those special moments that are just sitting on your phone. As a limited-time offer for our listeners, get 15% off your purchase of a Skylight calendar when you go to skylightcal.com/easy. That's SKYLIGHTCAL.com/easy. Get 15% off your Mother's Day purchase now at skylightcal.com/easy.
Hallo und herzlich willkommen hier im Beziehungsinvestorinnen-Podcast. Ab heute gibt es ein paar Änderungen, denn wir haben uns vorgenommen, am Anfang der Folge ein Thema zu behandeln. Das wird heute Elternzeit und Elterngeld in anderen Ländern sein. Und danach werden wir auf relevante Neuigkeiten aus der letzten Woche eingehen. Und falls es uns erreicht, dann beantworten wir auch Fragen, die uns auf Instagram oder Co. erreichen werden. Marielle, hast du Fragen zu dem neuen Vorgehen? Oder ist das alles klar?
Ich denke, es ist klar. Mal gucken, wie es läuft. Ich würde gerne vorab noch was ganz anderes anbringen, bevor wir reinstarten in unser heutiges Thema. Und zwar, wenn du gerne unseren Podcast hörst, dann gib uns doch bitte eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das wollte ich vorweg noch sagen.
Dann lass uns mal anfangen. Elterngeld und Elternzeitvergleich mit anderen Ländern. Marielle, welche Länder hast du dir denn angeguckt?
Das kann ich gar nicht so genau sagen, Mike, weil ich zwischendrin immer wieder noch auf weitere gestoßen bin. Aber, und manche haben auch nur von manchen Themen etwas, aber ich habe mir hauptsächlich europäische Länder angeschaut und habe quasi verglichen, was sind die Unterschiede beim Mutterschutz auf der einen Seite und dann Elterngeld, Elternzeit. Weil manche Länder haben gar kein Elterngeld, Elternzeit in der Form, sondern arbeiten nur mit einer Form von Mutterschutz. Aber angeschaut habe ich mir Polen, Spanien, Frankreich, die Schweiz, Großbritannien, Österreich und ja, ich glaube, das war's. Und dann habe ich noch so ein paar Fakten von einzelnen Ländern, mal so Finnland, Estland und so rausgesucht. Aber ja, also es ist ein munteres Potpourri und wir werden auch nicht von jedem jetzt die ganzen Regularien erzählen, sondern ich habe ein paar Highlights quasi rausgepickt, die ich gerne erzählen und erklären würde. Und dann gucken wir mal, auf welches Land wir intensiver eingehen. Ich habe auch ganz kurz bei den USA geguckt, aber das ist ganz einfach, da gibt's einfach nichts. Es sei denn, man ist Beamter. Wenn man verbeamtet ist in den USA, dann kriegt man immerhin 12 Wochen Kündigungsschutz nach der Geburt. In allen anderen Bereichen, also im Privatsektor, hat man einfach Pech.
Okay, dann lass mal die USA außen vor. Hier im europäischen Raum, bei welchem Land gibt's denn die meisten Leistungen und in welchem Land gibt es denn die wenigsten Leistungen?
Das kann ich dir auch nicht pauschal sagen, Mike, weil es kommt immer darauf an, was du anguckst. Ja? Also zum Beispiel hat Bulgarien den längsten Mutterschutz mit 58,5 Wochen bei 90% Gehalt, aber natürlich hat Bulgarien ein viel geringeres Gehaltsgefüge als jetzt zum Beispiel wir in Deutschland. Ja? Also da ist das dann halt auch anders zu bewerten. Dann wiederum gibt es zum Beispiel am meisten Mutterschaftsgeld in Estland und Polen mit je 20 Wochen zu 100% Gehalt. Es gibt aber auch dann wieder die Frage, wo gibt es am meisten Elternzeit? Und da gibt es in Rumänien 2 Jahre Elternzeit pro Kind bei 85% des Lohns. Aber eben auch da wieder, die Löhne sind sehr gering in Rumänien. Ja? Also da braucht man auch einfach 85%, um irgendwie über die Runden zu kommen. Wenn die nur 65% bekommen würden wie wir, ich glaube, da könnte man in Rumänien gar nicht in Elternzeit gehen.
Das kann gut sein. Ich kann ja mal, du erzählst mal weiter. Ich gucke gerade mal, was denn so das Durchschnittsgehalt in Rumänien ist.
Okay. Also soll ich meine weiteren Highlights erzählen? Also
was ich. Wo gibt's denn am wenigsten?
Also da kann man sich jetzt 2 Dinge angucken. Zum einen in der EU ist es Spanien. Die haben am allerwenigsten mit 16 Wochen, die bezahlt werden, mit allerdings 100% Lohnersatz. Und da hat man aber nach den 16 Wochen, dann muss man sich selbst regeln. Was es aber in Spanien gibt, sind 3 Jahre Elternzeit für beide Elternteile. Ja? Also man kann unbezahlt schon auch länger zu Hause bleiben. In der Schweiz hingegen, was ja nicht EU ist, da gibt es 14 Wochen bzw. 98 Tage Mutterschaftsurlaub, aber nur für die Mutter, bei 80% Lohnersatz. Und es gibt ein 8-wöchiges Beschäftigungsverbot nach der Geburt. Also das ist wie bei uns quasi, nur dass dann der Mutterschutz länger ist und es da eben auch eine höhere Lohnersatzrate gibt. Aber danach gibt es in der Schweiz gar nichts mehr. Da gibt es auch nicht so eine Regelung wie mit bei uns mit der Elternzeit, dass du dann irgendwie ja in Teilzeit arbeiten kannst und so weiter. Das ist dort alles Verhandlungssache mit dem Arbeitgeber. Und du musst eben im Zweifel dein Kind dann ziemlich bald in die Betreuung geben, wenn du wieder Vollzeit arbeiten möchtest.
Okay, das sind ja jetzt nicht so rosige Sachen. Du hast gesagt, du hast verschiedene Learnings aus deiner Recherche rausgenommen. Was sind denn die wichtigsten Sachen, was sind denn deine wichtigsten Erkenntnisse?
Also ich finde es zuerst mal total spannend, dass es die Länder alle so unterschiedlich handhaben. Es gibt so in vielen Ländern gar nicht diese Unterteilung zwischen Mutterschaftsgeld und Elterngeld, sondern oftmals wird einfach nur ein Mutterschaftsgeld gezahlt und die Väter werden quasi oftmals gar nicht berücksichtigt oder haben gar keine Option, irgendwas zu nutzen. Und dann wiederum gibt's andere, die mich total positiv überrascht haben, wo ich mir dahin höre, ach Wahnsinn, beide kriegen da echt ganz gut, ganz gute Zahlungen. Ja, also das fand ich einfach spannend und ich frage mich, warum das eigentlich noch kein Thema ist, was in der EU mal vereinheitlicht wurde. Weil die EU gibt doch immer mal wieder Vorgaben, ne, zur Vereinheitlichung von verschiedenen Dingen. Und sowas wie Elterngeld und Elternzeit könnte man doch eigentlich auch super vereinheitlichen, weil es ist ja schon sehr, sehr komplex. Also ich habe die Recherche gemacht auf den verschiedenen Webseiten und da kam ganz oft so diese Aussage, okay, du bist ausgewandert in Land XY, das sind dort die Regelungen. Ich mir denke, wow, ey, innerhalb der EU so krasse Unterschiede. Also es ist ja noch nicht mal so, dass es dann nur sich unterscheidet in, gibt's jetzt 90 oder 80 oder 65%, sondern es unterscheidet sich ja auch in den Wochen, in den Berechtigungen und so weiter. Und ja, also gerade was das Thema Mutterschutz angeht, hätte ich eigentlich erwartet, dass man da einheitlicher unterwegs ist, weil das ja auch einfach einen medizinischen Hintergrund hat. Ja? Also dass man sagt, die Mutter muss einfach nur für eine gewisse Zeit geschützt werden. Und das ist halt schon sehr unterschiedlich. Ja, und was jetzt in Bezug auf Deutschland aufgefallen ist, Deutschland hat einen deutlich kürzeren Mutterschutz als die meisten anderen Länder. Also wir haben ja 8 Wochen nach der Geburt, es sei denn, es ist eine Frühgeburt, dann wird es nochmal verlängert. Und die meisten anderen europäischen Länder haben 16 bis 18 Wochen. Und es gibt allerdings bei diesen 16 bis 18 Wochen gibt es jetzt auch nicht so viele, die da 100% Lohnersatz haben, wie wir es ja im Mutterschutz bekommen, sondern es gibt ja immer das Paradebeispiel Schweden, dass die so fortschrittlich sind in der Thematik. Da gibt es zum Beispiel nur 80% Mutterschutz. Geld.
Da würde mich jetzt interessieren, wenn die so einen längeren Mutterschutz haben. Also wir haben ja diese 8 Wochen und dann haben wir aber bis zu 3 Jahre Elternzeit und bis zu 14 Monate Basiselterngeld. Die so einen langen Mutterschutz haben, haben die dann auch ähnliche Elternzeit-Elterngeldregeln dran oder ist das bei denen dann stark verkürzt und die haben einfach viele dieser Sachen in den Mutterschutz reingeschoben?
Ja, genau so ist es. Also, wir können ja mal als Beispiel uns angucken. Also, ganz interessant finde ich Großbritannien. Über die haben wir noch gar nicht geredet, gell? Großbritannien, da ist es so, dass es 6 Wochen nach der Geburt 90% des Bruttoeinkommens gibt und danach weitere 33 Wochen 90% des Bruttos, allerdings maximal 156 Pfund pro Woche. Das sind knapp über 700 Euro pro Monat. Ja, das heißt, da kann man jetzt mal den Vergleich machen mit unserem Basiselterngeld eigentlich. Nur, dass da die Lohnersatzrate halt deutlich niedriger ist. Also maximal 700 Euro umgerechnet pro Monat. Das ist jetzt nicht so viel. Und vor allem Großbritannien ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, ein günstiges Land zu sein.
Ja, also vor allem, wie macht man das, wenn man jetzt in London wohnt zum Beispiel?
Genau, also dann hat man ja gar keine Chance. Aber dann wird eben erstmal kommuniziert, es gibt quasi weitere 33 Wochen nach den 6 Wochen Mutterschutz 90% des Bruttos. Also ja, wer hat denn so ein geringes Brutto, dass man da bei 700 Euro dann am Ende rauskommt? Aber dort können zum Beispiel auch Selbstständige diese 156 Euro pro Woche bekommen, 56 Pfund pro Woche. Das heißt, da ist zum Beispiel keine Unterscheidung, was ja bei uns viel komplexer ist für Selbstständige. Und dort sagt man einfach, okay, die können das auch kriegen. Okay, ich glaube, Polen ist da noch ein ganz gutes Beispiel. Bei den Polen ist es sehr interessant, die unterscheiden danach, wie viele Kinder du hast. Beim ersten Kind gibt es 20 Wochen Mutterschutz, beim zweiten 31 Wochen und beim dritten dann noch mehr Mutterschutz. Also das wird dann immer wieder verlängert. 6 Wochen vor der Geburt sind verpflichtend, 14 Wochen danach und die restlichen 6 Wochen, die kann dann die Mutter dann quasi auch an den Vater übertragen. Das heißt, der Vater kann dann auch was nehmen. Er hat auf jeden Fall die 2 Wochen Väterschutz, die ja europäisch vorgeschrieben sind, aber er kann eben quasi 6 Wochen Mutterschutz haben und Mutterschutz bedeutet in Polen 100% Lohn. Ja? Und ich meine, das sind 20 Wochen beim ersten Kind, die man da als Paar quasi hat. Und danach, nach diesem sogenannten Mutterschaftsurlaub, wie sie es dort nennen, hat man noch 32 Wochen Elternzeit. Bei einer Teilzeittätigkeit, wie bei uns auch mit dem Elterngeld Plus, kann man das noch verlängern. Auf insgesamt 64 Wochen, also man kann es quasi verdoppeln. Und diese Elternzeit, die kann bis zum 6. Lebensjahr genommen werden. Eine Aufteilung ist möglich zwischen den Elternteilen. Und während dieser Elternzeit besteht ein Anspruch auf 60% des vorherigen Einkommens. Und man kann es eben in 4 Teilabschnitte aufteilen. Also das ist schon irgendwie recht ähnlich wie das, was wir hier haben. Aber finanziell würde ich sagen, ein bisschen besser.
Ja,
und vor allem auch flexibler im Hinblick auf die Väterbeteiligung.
Das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage. Von den ganzen Modellen, die du dir angeguckt hast, wo würdest du sagen, ist werden Väter am meisten mit einbezogen? Von der Gesetzeslage jetzt einfach mal gesehen. Also wo wird quasi am meisten darauf geachtet, dass Parität herrscht?
Da habe ich 2, die ich dir gerne nennen möchte. Und da gehen wir jetzt tatsächlich mal in den Norden. Das eine ist Finnland. Die haben gerade ein neues Gesetz dazu verabschiedet. Da ist tatsächlich noch nicht zu finden, wie hoch die Elterngeldhöhe ist, leider. Ich habe sehr intensiv gesucht, aber es nicht gefunden. Aber bei denen ist es so, dass beide je 160 Tage Elternzeit nehmen können. Und maximal 63 Tage davon kannst du an deinen Partner abgeben. Ja? Also es können quasi wenn der Vater nichts nimmt, dann verliert er knapp 100 Tage. Ja? Die genommen werden können. Das fand ich schon mal interessant, dass die das so regeln. Wie gesagt, zum Geld weiß ich jetzt nicht, wie viel da genau.
Aber es ist auch spannend, dass sie über Tage gehen. Also ich meine, da musst du ja kompliziert rechnen. Ich nehme an, weil sie dann Feiertage und Wochenenden und so weiter rausrechnen.
Das weiß ich nicht genau, warum sie mit Tagen rechnen, aber das haben tatsächlich einige Länder, dass sie in ihren Gesetzen Tage drinstehen haben oder auch Wochen. Auch für die Elternzeit und so. Wir rechnen ja in Lebensmonaten.
Wir rechnen in Lebensmonaten, genau. Tage ist halt so, dass du, also da wäre jetzt meine Idee, dass man halt sagt, man nimmt die Feiertage quasi raus. Also wenn ich sowieso nicht arbeiten würde, brauche ich auch keine Elternzeit nehmen an dem Feiertag. Und deswegen wird das einfach nicht berücksichtigt. Da ist dann für mich schon wieder die Frage, wie ist das dann mit dem Lohn? Kriegen die dann quasi für diesen einen Feiertag, kriegen die dann Lohn ausgezahlt? Also das finde ich strange.
Ja.
Weil in Tagen, also ansonsten, weiß nicht, was es sonst für einen Grund geben könnte, in Tagen zu rechnen.
Vielleicht, weil die Monate unterschiedlich lang sind. Ich weiß auch nicht, wie in den Ländern Gehälter gezahlt werden, zum Beispiel. Es gibt ja auch zum Beispiel Länder.
Aber auf Tagesbasis?
Nein, aber es gibt.
In den USA gibt ja zum Beispiel alle 2 Wochen Gehalt.
Was?
In den USA ist alle 2 Wochen Gehalt.
Genau. In Neuseeland und Australien wird immer in Wochen auch gerechnet. Weiß nicht, wie das dort ist. Wer es weiß, kann uns gerne schreiben. Aber das mit den Tagen kommt noch öfter vor. Also zum Beispiel das 2. Beispiel, Schweden. Haben wir ja wahrscheinlich schon alle drauf gewartet, dazu was zu hören, weil es eben immer so gesagt wird als das Paradebeispiel. Und dort ist es auch tatsächlich, wie man erwarten würde, für die Väter tatsächlich sehr interessant, Elternzeit zu nehmen. Denn es gibt dort grundsätzlich 80% des vorherigen Einkommens, maximal 2.809 Euro, umgerechnet aus der schwedischen Krone. Also die man rechnet nicht mit 2809, sondern ich habe halt die schwedischen Kronen umgerechnet. Und das Elterngeld wird maximal 480 Tage, was 16 Monaten entspricht, gezahlt. Und Mütter können sich entscheiden, ab wann genau sie das beziehen möchten. Also sie können ab 60 Tage vor dem Geburtstermin damit anfangen und damit quasi selbst steuern, ab wann sie im Mutterschutz sind. Es gibt keinen klassischen Mutterschutz, sondern es gibt eben nur Elterngeld in der Form. Und die Aufteilung ist dann nochmal so, es gibt 195 Tage pro Elternteil auf dem Krankengeldniveau, also den 80%, und 45 Tage pro Elternteil auf Mindestniveau. Und Mindestniveau bedeutet 17,94 Euro pro Tag, das sind 515 Euro. Habe ich umgerechnet, und der einkommensabhängige Teil ist mindestens 710 Euro, also die ersten 195 Tage und eben maximal 2809. Ja? Und da ist jetzt nochmal die Sache, dass man nicht das Elterngeld parallel beziehen darf, sondern nur nacheinander. Und es gibt eine Ausnahme, im ersten Lebensjahr darf man maximal 30 Tage gleichzeitig haben. Da ist dann wieder der Gedanke nach der Geburt, dass man dann gemeinsam zu Hause sein kann. Und es hat eben jeder die genannten 195 plus 45 Tage. Und man kann an den anderen Elternteil maximal 90 Tage übertragen. Ja? Der Rest ist für jeden reserviert. Und da kann man dann eben auch wieder sich überlegen, möchte ich was, doch soll die Mutter mehr haben, aber der Vater muss schon einen großen Teil nehmen, um eben auch sein Geld zu bekommen. Und dann hat man dort auch nochmal ein flexibleres Elterngeld Plus. Also dort kann man quasi nicht nur die Hälfte vom Basiselterngeld quasi nehmen, sondern man kann 25, 50 oder 75% nehmen, abhängig davon, wie viel man denn zusätzlich arbeitet.
Ah, das finde ich eine spannende Sache. Wir haben ja hier auch schon ganz oft drüber diskutiert, dass diese Zuverdienstgrenze für das Elterngeld Plus abgeschafft werden müsste, um quasi Menschen, die vorher schon in Teilzeit gearbeitet haben oder die danach eben mehr als 15 Stunden arbeiten, nicht zu bestrafen.
Genau, und das versuchen die damit halt abzudecken, dass sie sagen, wenn jemand nur ein paar geringe Stunden arbeitet, dann kann er auch sagen, ich beziehe in der Zeit 75% meines Satzes und dafür einen kürzeren Zeitraum. Und wenn ich aber sage, ich verdiene schon relativ viel dazu, dann kann ich über einen längeren Zeitraum 25% des Satzes nehmen. Ja, also das klingt jetzt sehr kompliziert, was sie da in Schweden machen, aber ich finde, es ist, was Parität angeht, tatsächlich ganz gut. Ich finde generell die Idee mit unübertragbarer Zeit und auch die Idee, dass man nacheinander die Elterngeldbezüge legen muss, tatsächlich gut, weil es die Väter einfach dazu zwingt, Verantwortung zu übernehmen. Und es wäre schön, man könnte das alles frei entscheiden und so machen, wie man möchte, aber ich vermute, es wird sich nur was ändern, wenn die Väter dazu mehr oder weniger gezwungen werden. Und man sieht es ja in Ländern wie in Schweden, dass dort der Anteil der Männer, die zu Hause bleiben, viel höher ist und auch der Anteil der Frauen, die wieder in Vollzeit arbeiten. Ich habe jetzt erst am Wochenende auf der Hochzeitsmesse, auf der wir waren, mit jemandem genau darüber gesprochen, dass in Schweden zum Beispiel oder auch in Italien oder Spanien tatsächlich es total untypisch ist, in Teilzeit zu arbeiten. Die Leute kommen gar nicht auf die Idee, Teilzeit zu arbeiten, weil man das nicht macht. Jeder arbeitet Vollzeit. Also entweder man arbeitet gar nicht oder man arbeitet Vollzeit. Aber diese ganzen Teilzeitmodelle, das ist so eine typisch deutsche Sache anscheinend. Ist vielleicht auch spannend, wenn wir darüber nochmal eine Folge machen.
Ja, das könnt ihr uns einfach mal schreiben, ob euch das interessiert. Also ich finde auch, das, was ich jetzt rausgehört habe, was wir quasi für uns übernehmen könnten hier in Deutschland, wäre die nicht übertragbaren Monate zu erhöhen und auch zu sagen, es darf nur ein bestimmter Anteil der Elterngeldmonate überlappend genommen werden. Elternzeit kann man ja weiterhin parallel nehmen, beide 3 Jahre, aber die Elterngeldmonate nur zu einem bestimmten Anteil überlappen. Und da kann man ja die 2 Partnermonate, die momentan existieren, kann man ja sagen, die dürfen überlappend sein und der Rest nicht. Na, wenn man jetzt zum Beispiel von so einem 666-Modell ausgeht oder so, 662-Modell, dann könnte man das so machen. Dann hätte man 2 überlappende Monate, gerade für den Anfang. Und jeder wäre aber dann auch wirklich alleine zu Hause. Und ich glaube, es geht nicht anders, außer das so vorzugeben, weil sonst findet der Rollentausch nicht statt. Ich meine, wir kennen das ja alle. Es kommen diese ganzen Glaubenssätze hoch. Ja, das geht bei uns nicht. Und mein Mann ist selbstständig und mein Mann macht dieses Tolle und mein Mann macht das Tolle. Aber wenn quasi die Rolle getauscht ist, genau, dann wird ja gesagt, naja, ich bin selbstständig, ich kann mir die Zeit ja flexibler einteilen, deswegen bleibe ich zu Hause. So, also, ne, das wird ja da gedreht und gewendet, wie es gerade zu der Situation passt. Hauptsache, die Frau bleibt zu Hause und der Mann kann weiter arbeiten gehen. Und so einen Dämpfer da reinzupacken und zu sagen, halt hier, ihr müsst jetzt hier drüber nachdenken und ihr müsst euch darüber unterhalten, wie das funktioniert. Ich glaube, das ist sehr hilfreich, um auch ein Umdenken in der Gesellschaft hinzukriegen.
Ja, das glaube ich auch. Auch wenn es hart sein wird.
Natürlich, es müssen sich alle umstellen. Ne? Die Rollenbilder müssen geändert werden, die Unternehmen müssen sich ändern, die der Autopiloten innerhalb der Familie muss sich ändern. Also das heißt, da wäre einiges an Umbruch da. Aber ich bin der Überzeugung, dass es für die Beziehung, für die Kinder, für die Unternehmen und für uns als Gesellschaft tatsächlich sehr profitabel wäre, von dieser, die Frauen bleiben zu Hause und die Männer schuften, wegzukommen. Weil, also unsere Kinder, denen fehlen die Männer, die Väter zu Hause, um davon zu lernen. Und der Wirtschaft, denen fehlen die Frauen mit ihrem Wissen und ihrer Innovationskraft. So, und deswegen wäre das aus meiner Sicht tatsächlich nur ein Gewinn, hier mal so einen Stopper reinzubauen und zu sagen, ihr müsst euch da mal mehr Gedanken drüber machen.
Ja, und passend dazu, wer profitiert eigentlich, würde ich gerne mal zu dem kommen, was du recherchiert hast. Du hast ja mal nach den Geburtenraten geguckt, ob die denn das widerspiegeln, was wir da irgendwie jetzt rausgefunden haben, ob in den Ländern, in denen es besonders gute Regelungen gibt oder besonders geringe Regelungen, ob da auch die Geburtenraten sich entsprechend entwickeln oder ob man da keinen Zusammenhang sehen kann. Was hast du da so recherchiert, Mike?
Also, das ist eine sehr kleine Stichprobe und ich würde sagen, da existiert mit meiner Stichprobe kein Zusammenhang. Vielleicht gibt es aber wissenschaftliche Studien, die sich da nochmal mit befasst haben. So tief ist meine Recherche an der Stelle jetzt nicht gegangen. Wenn jemand von euch da tatsächlich mal eine Erhebung und eine Studie hat und mal geguckt wurde, wie das denn im europäischen Vergleich aussieht, dann immer her damit, dann gucken wir uns das an und werden das auch hier definitiv im Podcast nochmal besprechen. Ja, Marielle, es ist leider, du hast gesagt, die USA, ne, die macht nichts dergleichen. Die hat von allen Ländern, die wir jetzt irgendwie besprochen haben, die höchste Geburtenrate, nämlich 1,84 Geburten pro Frau. Und Frankreich auch 1,84?
Das hätte mich auch interessiert, weil Frankreich hat nämlich auch aus meiner Sicht richtig schlechte Regelungen.
Ja, also das sind
die... Die habe ich noch gar nicht erzählt, aber die sind auf jeden Fall... Also, was heißt richtig schlecht? Man kriegt 100% des Gehaltes, ja, bis 10 Wochen nach der Geburt. Aber, was ich richtig schlimm fand, der Arbeitgeber kann nur in den 2 Wochen vor und in 6 Wochen nach der Geburt keine Tätigkeit verlangen. Danach gibt es quasi Mutterschutz und davor, also es gibt ab 6 Wochen vorher einen Mutterschutz, aber der Arbeitgeber kann trotzdem eine Tätigkeit verlangen, fand ich richtig strange.
Ja, aber in Frankreich ist es ja auch zum Beispiel so, dass jedes Kind irgendwie einen garantierten Kita-Platz hat. Also das, ich hatte bei Frankreich schon mal geguckt, wie die das machen und da ist es tatsächlich so, dass du sofort da auch die U1-Betreuung ist dort schon wesentlich besser ausgebaut. In Frankreich, ja, genau. Da ist auch wieder die Frage, ob man das will, ne, ob man quasi ein 6 Monate oder ein 3 Monate altes Baby schon in eine außerfamiliäre Betreuung geben möchte.
Aber es ist dort halt gesellschaftlich auch anerkannt, gell? Dort ist es so.
Ja, also das
mich würde interessieren, wie es denn in der Schweiz ist.
Also in der Schweiz ist es ungefähr so wie in Deutschland. Wir haben in Deutschland ja 1,58 Geburten pro Frau und in der Schweiz haben wir 1,52.
Okay, das ist ja spannend, gell?
Genau, in Schweden, was du jetzt so gelobt hast, sind wir ein bisschen höher, 1,67. Ja. Aber also ich würde ja sagen, bei Geburtenraten, da spielen ja so viele Faktoren eine Rolle. Also eine Sache ist natürlich vielleicht, wie kann man sich die Elternzeit einteilen und wie ist man danach finanziell abgesichert. Das ist ja die eine Sache. Aber zum Beispiel auch Bildung wird eine gravierende Rolle spielen. Wie ist Familie und Kinder ohnehin in der Gesellschaft gedacht?
Das wollte ich gerade sagen. Wie sind Kinder in der Gesellschaft mitgedacht und gewollt?
Genau. Und da ist es zum Beispiel ganz interessant. Du hast gesagt, Spanien, ne, da ist Großfamilie angesagt und so weiter. Spanien hat die niedrigste Geburtenrate von nur noch 1,19 Kinder pro Frau.
Ach, Wahnsinn. Na, dann sollten die wohl unbedingt mal was tun. Sonst sterben die SpanierInnen ja aus.
Das tun alle in der Liste. Also keines dieser Länder
schafft die 2.
Nee, man braucht ja ein bisschen mehr. Man braucht so 2,1 ungefähr, um quasi gleich zu bleiben. Also alle Gesellschaften, die wir uns jetzt hier angeguckt haben, sind am Schrumpfen. Genau. Und also am stärksten schrumpft halt Spanien und am schwächsten USA und Frankreich. Genau. Dann habe ich mir mal den Gender Pay Gap angeguckt. Marielle, aus den Ländern, was glaubst du denn, welcher hat den niedrigsten Gender Pay Gap und welcher hat den höchsten?
Ich habe keine Ahnung, aber ich würde natürlich jetzt tippen, dass die nordischen Länder einen recht geringen Gender Pay Gap haben, rein aus den Vorurteilen heraus, die ich so in meinem Kopf habe.
Ja.
Und ich schätze, dass wir Deutschen leider einen recht hohen haben.
Genau, also wir Deutschen sind mit den USA auf den Schlusslichtern. Die USA hat 18% und wir haben 17,6%. Ja, damit sind wir Schlusslicht in dieser Tabelle. Polen hat den niedrigsten, 4,5. Und die Schweiz hat 10,8 und Spanien hat 8,9.
Okay, und wo ist jetzt Schweden und Finnland und Co.?
Schweden hat 11 und Finnland hat 16,5.
Wahnsinn.
Das ist tatsächlich noch relativ hoch, auch wenn Finnland ja zum Beispiel in der Care-Arbeit jetzt Parität erreicht hat. Aber auch da beim Gender Pay Gap gibt es halt mehr Faktoren als nur die unbezahlte Arbeit. Die ist natürlich, also gerade hier in Deutschland, ein großes Hindernis, weil das bei uns so ungleich verteilt ist. Aber natürlich gibt es weiterhin auch noch viel mehr strukturelle Benachteiligungen und strukturelle Unterschiede. Und die lassen sich nicht nur davon aufheben, in der die Care-Arbeit gleich wird, sondern da braucht es auch in den Unternehmen wieder ein größeres Umdenken. Und ja, solange wird das nicht passieren. Was allerdings schon ersichtlich ist, ich habe mir mal das, weißt du, was KKP ist, der KKP-Dollar?
Nein.
Kennst du das noch aus deinem BWL-Studium?
Kenne ich nicht, habe ich doch nicht gelernt.
Oh nee. Also, das sind die Kaufkraftparitäten.
Mhm.
Hast du eine Ahnung, was man damit macht?
Nee.
Damit macht man Gehälter bzw. das Bruttoinlandsprodukt der einzelnen Länder miteinander vergleichbar. Weil wir haben ja unterschiedliche Währungen.
Also das, was ich am Anfang gesagt habe, dass man in Rumänien, Bulgarien halt auch viel geringere Gehälter hat oder dass die schwedische Krone einen anderen Wert hat als
genau,
unser
aber
Euro.
Es kann ja jetzt zum Beispiel sein, rein hypothetisch, du verdienst in Deutschland 4.000 Euro im Schnitt und du verdienst in Polen 1.500 Euro im Schnitt. Aber du kannst dir in Polen von den 1.500 Euro viel mehr kaufen als in Deutschland von den 4.000 Euro. Dann hättest du in Polen einen höheren KKP-Dollar pro Person. Ja, also ja. Nur mal so. So, und wenn wir uns das jetzt angucken, dann haben wir tatsächlich, also Rumänien nochmal als Nachtrag, hat 35.300 KKP-Dollar und ist damit Schlusslicht. Also die sind ganz niedrig. Und jetzt aber Polen und Spanien sind auf den letzten beiden Plätzen. Also Polen hat 36.000 und Spanien hat 40.900. Das heißt, die Gehälter sind niedrig, die Kaufkraft ist niedrig von den Personen und damit ist natürlich auch der Gender Pay Gap, der hat so ein bisschen einen Deckel. Also dass du niedriger das Durchschnittsgehalt in einem Land ist und von dem, was ich mir davon kaufen kann, desto niedriger muss ja auch irgendwie der Gender Pay Gap sein, weil wenn ich mir als Mann kaum schon was leisten kann, dann kann ich Frauen nicht auch noch 20% niedriger bezahlen. Also das heißt, da wird einfach generell schlecht bezahlt. Und wenn wir uns jetzt die Spitze angucken, dann haben wir da die Schweiz und die USA. Und die Schweiz liegt bei 76.000 und die USA bei 70.500 KKP-Dollar. Das heißt, die machen natürlich einfach auch ihren... Das mangelnde Elterngeld, Mutterschutz, Elternzeit machen die so ein bisschen damit wett, dass die Menschen einfach sehr viel Geld zur Verfügung haben. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit Polen, dann hat jemand, der in der Schweiz wohnt, über das Doppelte an Geld zur Verfügung pro Monat.
Ja, und dann muss man natürlich den Menschen auch mehr Elterngeld, Mutterschaftsgeld und so zahlen, damit sie überhaupt über die Runden kommen können.
Genau, damit es überhaupt möglich wird, ne? Damit überhaupt eine Möglichkeit besteht, Kinder zu bekommen und nicht dann quasi in der absoluten Armut zu sein und noch nicht mal den Kühlschrank mehr füllen zu können. Also das ist so die Korrelation, die man am ehesten absehen kann. Schweden und Deutschland sind dann tatsächlich auf den Plätzen 3 und 4 mit 61.000 und knapp 60.000 KKP-Dollar. Also auch relativ gut, ne? Und der Rest, der sortiert sich dann irgendwie dazwischen.
So, mit Blick auf die Uhr, Mike, ich würde gerne sagen, dass wir daraus nochmal einen Artikel machen. Ich werde den schreiben, weil du mich schon so anguckst. Ich finde, das muss nochmal niedergeschrieben werden, weil all die Zahlen und Vergleiche und so, das ist schwierig, das nur anzuhören. Ich werde daraus noch einen Artikel machen. Es wird noch einen Moment dauern, aber vielleicht während unseres Urlaubs. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, hast du schon News diese Woche, die du teilen möchtest? Hast du schon eine Frage notiert, die gestellt wurde? Oder wollen wir heute die Zeit nur nutzen für einen Aufruf, dass ihr uns eure Fragen schicken sollt?
Nee, ich hätte eine News, die nämlich sehr gut hierzu passt. Die möchte ich auf jeden Fall teilen.
Dann teil die mal.
Und zwar in Island hat diese Woche der zweite
Frauenstreik.
Der zweite Frauenstreik stattgefunden. Der erste war vor 48 Jahren.
Ja, und die haben das komplette Land lahmgelegt, gell?
Genau, also es ging darum, dass alle Frauen streiken, die arbeiten, und zwar bezahlt und unbezahlt. Also das heißt auch alle, die in Anführungsstrichen nur Care-Arbeit leisten, die waren auch an diesem Streik beteiligt. Das heißt, zu Hause wurden keine Toiletten geputzt, es wurde kein Essen gekocht, es wurde kein Kind zur Betreuung gebracht. Die haben einfach gestreikt und haben gesagt, so liebe Männer, ihr seid ja der Meinung, ihr werdet besser bezahlt und ihr könnt das alles und ohne uns läuft das auch so weiter. Macht mal. Und das Resultat war, dass das Land stillgestanden hat. Und 1975 war eben schon mal so ein Streik und da haben 90% der Frauen die Arbeit niedergelegt und haben das genannt Women's Day Off. Und aus diesem Streik resultierte, dass die erste Präsidentin eines Landes gewählt wurde.
Ja, und jetzt hat ja die Präsidentin des Landes mitgestreikt sogar, ja, habe ich gelesen.
Genau, ja, genau.
Die hat auch ihre Arbeit niedergelegt.
Genau. Genau, Women and non-binary people across Iceland, including the Prime Minister, are expected to stop work. Und das haben diese tatsächlich auch gemacht. Vielleicht habt ihr es in den sozialen Medien gesehen, wie viele, also was für ein Frauen mehr non-binary, mehr an Menschen da gestanden hat und für bessere Bezahlungen gekämpft hat, weil trotz dieses Streiks vor 48 Jahren ist es immer noch so, dass in Island die Frauen 21% weniger Geld bekommen als Männer und es immer noch so ist, dass 40% gender-based or sexual violence erfahren. Ne? Also die immer noch Gewaltbereitschaft gegenüber Frauen ist sehr hoch und deswegen sind sie auf die Straße gegangen und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was das jetzt für Konsequenzen haben wird, was Island da für Änderungen auf den Weg bringt. Und ich fände ja mal toll, Marielle, wenn wir hier in Deutschland mit 39 Millionen, 40 Millionen auch einfach mal auf die Straße gehen, die 40 Millionen Frauen, und sagen, wir legen jetzt ja auch mal die Arbeit nieder.
Fände ich auch super, wäre ich sofort dabei.
Ja, also das würde mich mal interessieren, weil ich bin der Meinung, es würde kein Zug mehr fahren, es würde kein Bus mehr fahren, es würde...
War ja dort auch so.
Genau,
das Land war wirklich stillgelegt.
Es würde kein Auto mehr produziert werden.
Die Männer müssten alle zu Hause bleiben, um sich um die Kinder zu kümmern.
Es könnte keine Vorstandssitzung mehr stattfinden. Und fände ich eine super Sache.
In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Und hören uns nächste Woche hier wieder mit dem Monatsabschluss. Denn der Oktober ist dann schon wieder rum.